Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Die Wechseljahre. Die Wechseljahre beginnen bei der Frau oder bei Frauen in Deutschland durchschnittlich mit Anfang 50, habe ich gelesen, mit 51, um genau zu sein. Bei manchen beginnt es ein bisschen früher, mit Mitte 40, das ist schon früh, und bei anderen auch ein bisschen später, das heißt also irgendwie mit Mitte 50. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es so, dass die Eierstöcke allmählich immer weniger Geschlechtshormone produzieren, der Eisprung bleibt häufiger aus und das heißt natürlich, die Fruchtbarkeit nimmt ab. Anzeichen sind ganz klar, dass die Monatsblutungen unregelmäßiger kommen. Aber es gibt da noch einige andere Symptome. Und irgendwann enden die Monatsblutungen ganz und die allerletzte Monatsblutung wird Menopause genannt. Den Gast, den ich heute habe, ich habe einen ganz tollen Gast, Fabienne, ist in ihren 20ern und die hat mit 21 Jahren erfahren, dass sie vorzeitig in den Wechseljahren ist. Und zwar so weit fortgeschritten, dass ihr Körper keine eigenen Eizellen mehr produziert. Also sie erfährt in dem jungen Alter, dass sie keine leiblichen Kinder haben wird. Was das mit ihr macht, wie sie darauf reagiert hat, was ihre größten Ängste waren und sind, das erzählt sie sehr offen in diesem Interview. Herzlichen Dank nochmal dafür, Fabienne, für deine Ehrlichkeit und deinen Mut. Und nachdem ich Fabienne interviewt habe, musste ich auch an Mona denken. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt. Mona hat ja auch in ihren 20ern die Diagnose bekommen, dass sie keine leiblichen Kinder haben wird. Und ich hoffe, das hört sich nicht despektierlich an, aber ich empfinde beide Frauen als sehr reif für ihr Alter. Ich glaube, dass das tatsächlich etwas macht mit einem, wenn man in so jungen Jahren erfährt, also diese Unbeschwertheit wird einem ja ein Stück weit genommen, ja, und dann erfährt man so eine krasse Diagnose und dann stellt man sich auf einmal, glaube ich, eine Menge existenzieller Fragen und das lässt einen offenbar ganz schön reifen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
Ja, herzlich willkommen. Ich habe einen fabelhaften Podcast-Gast und zwar die fabelhafte Fabienne. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Also an alle, die zuhören. Ich bin Fabienne, ich bin 27 Jahre alt, bin jetzt frisch gebackene Ärztin, werde am 1. März anfangen zu arbeiten.
Herzlichen Glückwunsch.
Und Dankeschön. Genau, und bin über die Rise Up and Shine Uni von der Laura Marlina Seiler auf den wunderbaren Podcast von der Katharina gekommen und habe gedacht, ich muss mal hinschreiben und meine Geschichte teilen.
Ja, deine Geschichte ist nämlich unglaublich und ich finde es super toll und mutig und inspirierend, dass du deine Geschichte hier erzählen magst. Ja, du hast eine Diagnose bekommen, ich glaube mit Anfang 20, ne, die dich, glaube ich, ziemlich aus den Socken gehauen hat, nehme ich mal an.
Genau, also ich war 21, ich war in meinem dritten Semester, kurz vor dem ersten großen Staatsexamen im Medizinstudium. Ich glaube, 4 Monate vorher war das, im März 2015. Und da kam dann die Diagnose primäre Ovarialinsuffizienz, also vorzeitige Wechseljahre, Menopause, dass eben keine Eizellen mehr da wären und ich in diesem Sinn keine leiblichen Kinder bekommen kann.
Puh, da muss ich erstmal auch tief durchatmen, da habe ich auch Gänsehaut, wenn du das so sagst. Ja, wie war denn der Weg dahin, dass es überhaupt, also was hattest du für Symptome, dass darauf überhaupt untersucht wurde?
Genau, also es fing an, dass ich ganz plötzlich meine Periode nicht mehr bekommen habe. Dann hatte ich natürlich erstmal total Angst, dass ich jetzt vielleicht ungeplant schwanger geworden wäre. Habe dann einen Test gemacht, der war dann negativ. Dann war mir zuvor schon ein bisschen aufgefallen, dass ich starke Hitzewallungen hatte, konnte die aber nicht so richtig zuordnen, dachte eigentlich immer, das kommt so vom Stress, auch der Haarausfall, habe ich gedacht, passt so mit dem vom wichtigen Staatsexamenphase und schafft man die Prüfungen, wird man zugelassen. Habe das alles so ein bisschen darauf geschoben. Irgendwann habe ich mich aber auch extrem schlapp gefühlt, auch im Sport habe ich das gemerkt, war ich weinerlich. Irgendwann bin ich zum Arzt und der meinte dann, so Flush-Symptomatik, also so Hitzewallungen, rotes Gesicht und so. Da könnte man mal auf so neuroendokrine Tumoren testen und was weiß ich, was wir alles durchgecheckt hatten. Und irgendwann habe ich nur gemeint, ich fühle mich eigentlich wie eine Frau in den Wechseljahren. Also irgendwie, wenn mir das eine Dame so beschrieben hat, genau so hat sie es für mich angefühlt. Dann haben wir eine Hormon-Basis-Diagnostik gemacht, eben mit den weiblichen Hormonen. Und da kam dann eben raus, dass die Werte auffällig waren. Das haben wir dann noch 2-3 Mal kontrolliert. Die wurden dann quasi immer schlechter, also immer mehr Richtung Menopause verschoben. Und damit kam dann eben auch die Diagnose, dass da eine Ovarialinsuffizienz da sein muss, also dass die Eierstöcke nicht mehr genug weibliche Hormone produzieren.
Okay.
Und dann muss man immer unterscheiden, es gibt die primäre Form, wo der Eierstock das Problem ist, oder die sekundäre Form, wo der Eierstock eigentlich funktioniert, aber die also Hypothalamus und Hypophyse sind so Drüsen im Körper, die quasi den Hormonhaushalt regulieren. Und die könnten auch defekt sein, dass quasi der Eierstock arbeiten möchte, aber kein stimulierendes Hormon sozusagen ankäme. Und das war aber bei mir nicht der Fall. Bei mir war einfach der Eierstock aufgebraucht, also die Eizellreserven quasi verbraucht, mit der eben jede Frau auf die Welt kommt.
Und also genau. Um nochmal ganz kurz in Erinnerung zu rufen, da warst du 21, ne? Also
ja,
ungefähr halb so alt, als wenn es sozusagen regulär der Fall gewesen wäre. Ne?
Genau.
Du hast mir die Szene im Vorgespräch erzählt, als die Ärztin dich angerufen hat.
Ja, genau. Also ich wurde dann zu einer sehr netten Ärztin überwiesen, die sich mit solchen Hormongeschichten eben sehr gut auskennt. War auch eine Oberärztin an der Uniklinik, von der Uni, an der ich studiert habe. Und die hat mich eben aufgenommen, hatte dann nochmal Untersuchungen gemacht und hatte dann mich schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass es schon wahrscheinlich danach aussieht, dass es eben eine primäre Ovarialinsuffizienz wäre, und meinte dann aber, sie ruft mich nochmal an, wenn sie die neuesten Blutwerte hat. Und ich war damals mit einer Kommilitonin gerade in einem schönen Café gesessen, haben einen Kaffeekuchen genossen und dann hat das Telefon geklingelt und dann hatte sie mir das auch sehr einfühlsam mitgeteilt, hatte mich auch gefragt, ob es gerade für mich passt, und ich hatte, ja, natürlich, überhaupt kein Problem. Und nach dem Gespräch habe ich aufgelegt und meine Kommilitonin schaute mich an und meinte dann, ja, und ich so, ach du, Eva, also ich kann keine Kinder bekommen. Und dann hat sie mich völlig entgeistert angeschaut und ja, dann war erstmal so ein bisschen Schock vielleicht, ich weiß es nicht genau. Also ich habe jetzt auch nicht geweint oder so, ich war eher so, puh, okay, ja.
Ja, bestimmt der Schock, könnte ich mir vorstellen, ne? Weil das ist natürlich eine sehr extreme Diagnose mit Anfang 20. Warst du jemand bis dahin sozusagen, also hattest du dir dein Leben immer mit Kindern vorgestellt?
Also ich hatte, als ich angefangen habe zu studieren und Freundinnen von mir, die ein paar Jahre älter waren, Kinder hatten, habe ich irgendwie gedacht, oh, so Mama sein, das wäre schon was ganz Tolles, das möchte ich unbedingt haben und so schön und ja, möchte ich auch. Und dann kam die Diagnose und dann dachte ich mir, ja okay, jetzt wird es halt nichts mehr. Dann hatte ich damals Glück oder Unglück, dass ich damals dann recht bald in eine Beziehung mit einem älteren Mann gekommen bin, der schon ein Kind hatte. Und das hat mich damals halt sehr aufgefangen, weil das Kind hat mich total gern gehabt. Ich habe diesen Jungen sehr gern gehabt. Und dann habe ich so für mich gedacht, also wenn das jetzt halten sollte auf Dauer, dann haben wir in Anführungsstrichen ein Kind. Also er hat ein leibliches Kind. Da war so ein bisschen der Druck von mir weg, dass es vielleicht von mir dann auch erwartet wird. Und es war für mich eigentlich damals dann so okay. einfach was, wo ich sage, dann kann ich eigentlich leben. So.
Ja, so als wenn du das Universum auch so ein bisschen das abmildern wollte, ne? Dass du gerade so der mit diesem Mann zusammen warst und dann
genau.
Und war ja. Sozusagen. Ne?
Das hat mich schon sehr abgefangen, das stimmt.
Ja, das glaube ich. Und 4 Monate später dein Staatsexamen, wie war das? War das eine gute Ablenkung sozusagen, da gar nicht so viel drüber nachzudenken? Oder wie hast du das empfunden?
Also meine Ärztin hatte mich tatsächlich auch gefragt, weil ich mich damals schon angemeldet hatte, das macht man immer viele Monate vorher, dass sie mir einen Attest schreiben kann, weil das als Grund zählt, dass ich da quasi zurücktreten kann und mich im nächsten Halbjahr anmelden kann, ohne dass ich irgendwie einen Fehlversuch hätte. Und dann hatte ich sie aber angeschaut und habe dann gemeint, und was habe ich davon? Und dann hat sie mich angeschaut und so ein bisschen überrascht, naja, sie können mal in Ruhe darüber nachdenken. Und dann habe ich nur so gemeint, ich bin jetzt auch noch so jung und eigentlich vom Gefühl her geht's gerade, das belastet mich jetzt im Moment nicht so schlimm. Ich würde eigentlich gern die Prüfungen versuchen, alle zu bestehen, dass ich eben antreten darf und ja, würde eigentlich gern mein Studium weiter in dem Tempo durchziehen, also ohne eine Pause. Genau.
Wow, und dann hast du es auch durchgezogen. Großartig.
Genau.
Wow. Wie hat dein Umfeld reagiert? Also deine Eltern zum Beispiel?
Ja, die Eltern. Ich glaube, die waren geschockter und trauriger als ich. Also, ich meine, ich habe schon auch irgendwann dann mal geweint. Das war jetzt nicht so, dass mich das ganz kalt gelassen hätte, um Gottes Willen. Aber so im Großen und Ganzen war ich irgendwie immer, ich habe ja den Mann mit dem Kind, das passt ja irgendwie nicht. Ich habe ja doch eine Familie. Und meine Eltern, die haben viel geweint auch, also beide. Mein Papa, der ist auch Arzt. Und der hat sich dann angefangen, Vorwürfe zu machen, ob er das hätte ahnen können vielleicht. Ob er, weil ich ein halbes Jahr vorher schon mal meinte, boah, irgendwie habe ich öfter mal so Hitzewallungen. Und quasi alle, von Frauenarzt bis mein Papa und ich, immer auf, ja, wird schon der Stress vom Studium sein. Und er hat sich dann viel Vorwürfe gemacht, ob er das vielleicht nicht anders hätte hinterfragen sollen. Ich habe dann auch gesagt, zur Hölle hättest du darauf kommen sollen? Das ist, kann kein Mensch ahnen. Also mit 21 hat meine Frauenärztin gemeint, sie hatte schon Fälle, wo Frauen auch unter 30 waren, aber noch nie gerade 21. Das hat sie in ihrer Praxis noch nicht gehabt.
Sag mal, weißt du zufällig Zahlen? Kennst du Statistiken? Also wie viele Frauen das betrifft sozusagen?
Sie hatte mir das irgendwann mal gesagt, aber ich habe es auch nicht mehr nachgeschaut. Ich glaube, in meinem jungen Alter hatte sie irgendwas gekriegt von 1% der Fälle. Oh, sind ganz, ganz früh, also ganz jung.
Ja, ja.
Und bei mir war es eben auch so, dass man keine humangenetische Ursache gefunden hat dafür.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Genau.
Gibt's also, hätte man was tun können oder was unterlassen sollen oder sonst irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne?
Genau, also das, ich wollte diese Untersuchung, hat sie mir damals empfohlen, dass man das machen kann, weil es eben manche Krankheiten gibt, die das als Symptom haben können, dass einfach die Eierstöcke nicht mehr arbeiten. Und die haben dann natürlich auch Folgekrankheiten, die damit einhergehen können. Und darauf wollte sie mich untersuchen lassen, um das abzusichern. Und dann habe ich sie angeschaut und habe gemeint, ja, aber wenn wir ehrlich sind, ich habe eigentlich keinerlei verdächtige Körpermerkmale, rein jetzt von der Optik oder so, die darauf hinweisen können, hat sie gemeint, ja, sie glaubt es eigentlich auch nicht. Und wenn ich jetzt meine Knochendichte zum Beispiel messen lasse, dass da alles passt, ich meine Hormone substituiere, die sie mir eben aufschreibt und ich mich sonst gut fühle und mein Vitamin D nehme, dann wäre es für sie in Ordnung, wenn ich die Untersuchung erstmal nicht mache. Ja. Und so hatte ich mich dann entschieden, bis eben meine Schwester dann auf mich zukam.
Ja. Wie hat die eigentlich reagiert, wenn ich das kurz noch dazwischen fragen darf, auf deine Diagnose? Und ist deine Schwester älter oder jünger als du?
Meine Schwester ist 3 Jahre älter. Mhm.
Hat sie sich sofort untersuchen lassen eigentlich? Oder?
Ich glaube auch relativ bald, dass sie sich hatte, so eine Hormonbasisdiagnostik zu machen. Die war dann damals, sage ich jetzt mal, für ihr jüngeres Alter war sie eher orientiert von den Werten bei einer älteren Frau schon, aber es war noch im Rahmen. Und das hat sie natürlich dann halt aufhören lassen, da ist sie vorsichtig geworden. Ihre Ärztin hat auch gemeint, sie kontrollieren das engmaschiger, damit man eben eine beginnende Verschlechterung frühzeitig erkennt. Und dann wurde sie eben auch darauf hingewiesen, dass man Eizellen von ihrem Eierstock entnehmen könnte, wie zum Beispiel von einer künstlichen Befruchtung, und dass man die dann einfrieren kann für den Fall, dass es sie doch vielleicht plötzlich trifft, dass sie später die Option hätte, dann eine künstliche Befruchtung machen zu lassen.
Und hat sie das gemacht?
Genau, sie wollte das dann machen und die Ärztin meinte, dann macht man vorher eine humangenetische Untersuchung bei der Indexpatientin, wäre ich jetzt gewesen, ob bei mir was auffällig wäre, damit man diese Auffälligkeit dann in ihren Eizellen quasi sucht.
Ja.
Und wenn da alles unauffällig wäre, dann spricht eben nichts dagegen, dass man die Eizellen verwenden kann. Und das habe ich dann für sie gemacht.
Okay, aber ich höre raus, also explizit für sie. Also eigentlich wolltest du das nicht unbedingt.
Okay, toll. Nee, es hat für mich eigentlich keinen Unterschied gemacht. Wir haben dann auch so ein bisschen gestritten gehabt, weil ich auch zu ihr meinte, das ist schon eine blöde Diagnose, die will man nicht haben. Und eigentlich will ich jetzt auch nicht wissen, ob ich auch noch genetisch defekt, also das hätte nochmal dieses Gefühl verstärkt an mir, funktioniert was nicht richtig, ich bin defekt. Ja. Und dann konnte ich aber ihre Seite natürlich auch einfach gut nachvollziehen und habe dann gesagt, ja, komm, dann machen wir das jetzt halt. Aber danach möchte ich meine Ruhe ein bisschen mit diesem Thema haben.
Ja. Genau. Und dieses Ich bin defekt, also du bist ja nicht defekt, du bist perfekt genau so, wie du bist. Aber ich verstehe natürlich total, ich kann das nachvollziehen, weil ich das natürlich auch für mich gedacht habe eine Zeit lang. Was hat das mit dir gemacht?
Ich habe mich irgendwie halt unweiblich gefühlt. Und so, wenn man jetzt mal so ganz oberflächlich betrachtet, so evolutionstechnisch Rolle der Frau, Fortpflanzung, Kinder auf die Welt bringen, und genau diese entscheidende Sache funktioniert halt nicht bei mir, und ich habe mich da dann irgendwie unnatürlich gefühlt. Ich habe mich dann, ich habe ja dann Hormone oder nehme immer noch meine Hormone, dass ich einfach auf einem normalen Hormonlevel bin für mein Alter, dass ich halt eben symptomfrei einfach leben kann, ohne Hitzewallungen. Das hat mich irgendwie dann oft so fühlen lassen, ja, nur wegen den Hormonen kann ich eigentlich jetzt so normal leben. Eigentlich, und der Alterungsprozess wäre schon viel weiter fortgeschritten, der Haarausfall, und das hat mich schon alles doch dann irgendwie so mir das Gefühl gegeben, ich bin halt nicht normal.
Ja. Wie bist du dagegen mit umgegangen? Also was hast du dagegen getan? Hattest du eine depressive Phase richtig, ne? Also dass du da so voll reingegangen bist, oder wie würdest du das beschreiben?
Also ich glaube, richtig depressiv oder so, das war es nie. Aber ich habe schon gemerkt, dass es mich halt an manchen Tagen viel mehr belastet hat als an anderen. Wenn dann Freundinnen erzählt haben, irgendwie, nee, heute wollen sie nicht mit ins Schwimmbad gehen, weil sie haben ihre Periode oder irgendwas, dann dachte ich für mich, okay, eigentlich finde ich super, dass ich das nicht mehr habe und auch mit den Hormonen quasi so niedrig dosiert bin, dass mir das erspart bleibt jetzt. Das ist eigentlich sehr schön.
Das ist irgendwie die einzig tolle Nebenwirkung.
Okay. Genau, ja. Im Endeffekt, ja, so wirklich was sehr Positives daran.
Ja.
Aber trotzdem hat es einen so ein bisschen getriggert, dass man unnormal in Anführungsstrichen halt wäre.
Ja.
Und wirklich schlimm wurde es eigentlich dann, als ich mich von dem Mann getrennt hatte mit dem Kind, weil ich dann auf einmal dachte so, jetzt wäre meine Option auf die Familie sozusagen erstmal weg.
Ja.
Finde ich jetzt jemand, der mich so möchte? Finde ich vor allem einen guten Mann, der von Anfang an vielleicht sagt, okay, Adoption wäre okay oder gar keine Kinder wären okay. Und da habe ich dann schon Ängste bekommen. Auch gerade so, was dann die Dating-Phase danach anging, da ich mich eher zurückgehalten, wirklich nur sehr sympathische Männer überhaupt mal getroffen. Und sobald dann dieses Thema aufkam, hatte ich das tatsächlich immer ganz direkt gleich gesagt, weil ich so dachte, nee, ich glaube, das passt sowieso nicht. Und dann hat er noch einen richtig guten Grund, mich nicht mehr anzurufen oder so.
Okay, interessant. Also du hast sie damit Männer, die du gar nicht so richtig haben wolltest, sozusagen auch vom Hals gehalten, sozusagen. Ja, interessant, ne? Das, der Mechanismus finde ich total spannend.
Ja, also.
Okay. Und was hast du so für Reaktionen bekommen?
Den Herren der viele waren dann, dass es ihnen halt sehr leid tut und dass ich ja noch so jung bin und dass man ja in so einem jungen Alter, auch wenn man eine Partnerschaft eingeht, vielleicht noch gar nicht so darüber nachdenken möchte oder dass sie das verstehen, dass ich Angst habe, wie sich die Meinung von einem Mann entwickelt, weil halt ein Mann mit 22, der sagt fast jeder, ich will jetzt kein Kind, aber mit 30 sagt er halt vielleicht, ich möchte auch ein Kind. Mhm. Und das waren halt meine Ängste, selbst wenn ich jemanden finde, der das jetzt okay findet, bleibt er dann auch bei mir oder verlässt er mich irgendwann? Und ich glaube, das war
Wahnsinn, also eine tiefe Unsicherheit, ne? Völlig verständlicherweise. Wahnsinn.
Genau.
Aber bei dir hat sich das ja wundervoll entwickelt.
Ja, genau. Also 2 Jahre nach der Diagnose hatte ich mir dann mit meiner Schwester den Rucksack geschnappt und dann sind wir nach Indonesien geflogen. Und auf Lombok haben wir 2 junge Österreicher kennengelernt. Die sind beste Freunde und haben auch in einer WG gewohnt und waren eben auch zu zweit auf einer Rucksackreise. Und ja, da hat es dann gefunkt.
Wundervoll. Was hat dein Freund gesagt, als du es ihm irgendwann gesagt, also wann hast du es ihm gesagt, würde mich natürlich interessieren. Nach wie vielen Dates und nach was für einer Zeitspanne und wie hat er reagiert?
Genau, also wir hatten dann im Urlaub eben Nummern ausgetauscht, dann eigentlich täglich geschrieben. Nach 4 Wochen war dann das erste Wiedersehen. Also ich mit meinem Freund, meine Schwester mit ihrem jetzigen Freund, der sein bester Freund war. Genau.
Toll.
Und da hatte ich es ihm noch nicht gesagt, da hatte ich nur so eine Anspielung irgendwann mal gemacht, die war von mir eigentlich nicht gewollt. Er hat die wohl damals schon aufgeschnappt und sich seine Gedanken gemacht. Und beim zweiten Treffen, da hat er mich dann in Deutschland besucht, da habe ich dann irgendwie gedacht, naja, jetzt merkt man schon, dass es wirklich was Ernstes ist. Und ich hatte dann irgendwie das Bedürfnis, ihm das vorher zu sagen, weil ich wollte, dass er die Wahl hat, bevor das wirklich, wenn man 3 Jahre zusammen ist und dann kommt diese Aussage, dann hat er nicht mehr so wirklich die Wahl, noch auszusteigen, aber nach einem Treffen, dann tut es vielleicht weh, aber kommt man halt doch besser raus und die Möglichkeit wollte ich ihm eben geben. Hatte ihm das dann auch gesagt, hat mich fürchterlich angestellt und rumgedruckst und er hat dann irgendwann nur gegrinst und ich so, das ist eigentlich kein witziges Thema. Und dann hat er gemeint, jetzt sag einfach. Und dann habe ich es ihm gesagt. Und dann hat er so gemeint, das hat er eh schon vermutet nach meiner einen Bemerkung. Und er hat sich da in den letzten 4 Wochen das gründlich überlegt. Und er wäre ja blöd und würde sich selbst ins Knie schießen, wenn er jetzt so eine Traumfrau gehen lässt, nur wegen so einem Thema. Weil er will ja eine Traumfrau in seinem Leben und eben nicht eine Frau, mit der er halt Kinder haben kann.
Perfekte Reaktion. Sehr, sehr großartig. Schön. Das freut mich von Herzen. Und wie ist es jetzt in eurer Beziehung? Also ist das Thema, erzählst du ihm, wenn du, also falls du Tage hast, an denen du vielleicht traurig bist oder Momente, wie geht ihr damit um?
Eigentlich witzeln wir eher, wenn wir jetzt zum Beispiel spazieren gehen und Kinder gerade totales Theater machen, dann schmunzeln wir uns so ein bisschen an und sagen, eigentlich doch ganz entspannt, kein Kind zu haben. Mm. Wir versuchen halt einfach das zu sehen, was man ohne Kind alles leichter machen kann. Es ist jetzt nicht so, dass wir da total happy sind, dass wir keine Kinder haben und wir sagen, auch wenn wir das irgendwann wollen, könnten wir adoptieren. Das wäre jetzt eine Option für uns zum Beispiel.
Ah, super. Okay. Mhm.
Genau. Und sonst versuchen wir halt immer das Positive draus zu ziehen. Schwierig war es für mich, als meine Schwester schwanger war.
Das denke ich mir, ja.
Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Also es war wirklich, da war ich so glücklich drüber, weil sie ja dann doch auch mit ihren Hormonen Probleme bekommen hatte und ihre Ärztin ein bisschen gedrängt hatte, dass sie nicht mehr zu lange warten soll.
Okay.
Und das hatte dann beim ersten Versuch geklappt und das hat mich einfach wahnsinnig gefreut. Und dann sind wir trotzdem in der Schwangerschaft so ein paar Mal aneinander geraten, weil manchmal habe ich gemerkt, ich kann jetzt nicht so am Tisch sitzen, wenn da alle vor Freude heulen und darüber reden und wie sich dies anfühlt und jenes anfühlt. Und das nicht, dass ich mich nicht gefreut hätte, aber es war irgendwie auch was, wo ich gesagt habe, besprich das mit Mama alleine und ich bin für mich. Und da kamen dann manchmal so Kommentare wie, jetzt sei halt nicht so empfindlich, jetzt freu dich doch. Und, und da habe ich dann manchmal so gedacht, so, jein, aber ich möchte eigentlich auch das Zugeständnis bekommen, dass ich traurig sein darf, weil ich bekomme jetzt halt in der Familie vorgelebt, was ich nicht erlebe und auch die Freude meiner Eltern, dass sie Großeltern werden, das tat mir natürlich auch weh. Klar. Das, der Freund meiner Schwester, der total glücklich darüber war, wo ich dann dachte, das wird mein Freund wegen mir in diesem Fall nicht bekommen. Und das waren so meine Probleme in der Schwangerschaft.
Ja, genau. Ja, wir können also alle, die diesen Podcast hören und aus welchen Gründen auch immer in der Situation sind, wissen genau, was du meinst und was du gefühlt hast. Ne? Und aber du, ich höre daraus, du bist offen damit umgegangen. Also du hast offen deiner Familie, deiner Schwester gesagt, so bis hierhin und nicht weiter sozusagen. Also hast schon auch Grenzen gesetzt, was jetzt für dich okay ist und was nicht geht gerade.
Ja, genau. Also es fiel mir irgendwie leichter zu allen anderen als zu meiner Schwester, weil ich ihr die Freude nicht verderben wollte und ihr wiederum ging es so, sie wollte mir nicht so viel erzählen, weil sie mich nicht kränken wollte. Und ich habe dann aber irgendwann gesagt, ich fühle mich so ausgeschlossen von dir. Du erzählst der Mama, wann der Ultraschalltermin ist, die kriegt ein Bild davon und ich halt nicht. Und dann haben wir irgendwann ehrlich geredet, dass sie eben mich schützen wollte. Und ich irgendwie dann dachte, ja, aber jetzt fühle ich mich so ausgeschlossen. Und als wir dann das einmal besprochen hatten, da war es dann wirklich ganz toll. Also da habe ich eigentlich, glaube ich, immer als Erste, nach dem Papa natürlich, erfahren dann, was eben ansteht. Und genau, so hat sich das dann super eingependelt.
Ja, weil es ist halt natürlich so ein Spannungsfeld, genauso wie du das gerade beschrieben hast. Ne? Und ich glaube auch wirklich, dass der einzige Weg tatsächlich die Kommunikation ist. Ne? Einmal auf den Tisch legen, wie sich beide fühlen und dann löst sich das entweder von selber auf oder man findet halt Möglichkeiten, ne? Ja, genau. Also, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt kein Ultraschallbild per WhatsApp kriegen oder doch oder wie auch immer. Ne? Man kann das ja auch aushandeln sozusagen. Ne?
Ja.
Und das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Und als dann, ich weiß es gar nicht, Nichte oder Neffe dann da war, wie war das für dich?
Ein Neffe habe ich bekommen, den kleinen Torin. Und ich weiß noch damals, dass sie war recht lang im Krankenhaus und dann waren wir alle schon so, wie soll er überhaupt heißen und so weiter. Und dann kam ich gerade von der Arbeit heim und hatte irgendwie auf mein Handy geschaut und dann hatte ich gesehen, dass sie mir ein Bild geschickt hat und dann dachte ich mir, oh, ich glaube, jetzt ist er dann da. Und dann habe ich das Bild gesehen und ich habe so geweint und ich habe mich so gefreut und ich war einfach so glücklich, dass es beiden gut geht. Und ja, ich weiß nicht, ab da war der Tag irgendwie, es war so was Schönes und mich wahnsinnig gefreut, genau. Und nach einer Woche haben wir sie dann auch besucht. Und eigentlich hatte sie am Anfang gemeint, sie möchte ihm, wenn er noch so klein ist, nicht so viel hin und her geben. Was ich dann gesagt habe, finde ich völlig in Ordnung. Ist auch für das Baby ungewohnt. Er kennt mich ja im Endeffekt gar nicht. Und dann hat sie mir aber doch irgendwann so spontan in den Arm gedrückt. Und dann habe ich ihn angeschaut und wie winzig und dann musste ich halt auch weinen und ich glaube, das ist dann schon so eine Mischung aus, ich werde es nicht haben, aber so ein Teil, weil das mein Neffe, also so 25% gefühlt von mir sind ja irgendwie auch damit drin. Schön, und dann habe ich irgendwie so dieses Gefühl gehabt, egal was dieses Kind irgendwie mal braucht in seinem Leben, ich möchte einfach für ihn da sein, wenn er das möchte und wundervoll, meine Schwester das möchte. Genau.
Ja. Wie schön. Also das heißt, du hast letztendlich auch ein Stück weit deinen Frieden mitgemacht und akzeptierst, dass da vielleicht auch immer ein bisschen Schmerz mitschwingt, aber freust dich vor allem, dass du einen Neffen hast, einen gesunden.
Ja, auf jeden Fall. Und auch jetzt, also der kann mich auch überhaupt nicht nerven oder so. Also sie als frisch gebackene Mama, die ist halt irgendwann angestrengt und ich denke, ach, gib ihn mir, ich mach das und dies. Und ach, toll. Für mich ist das eigentlich super, weil ich kann halt mich mit dem Kind austoben, aber ich darf ihn dann auch mal wieder zurückgeben.
Das ist hat auch angenehm. Seine Vorteile. Ja, absolut. Genau. Das kann ich mir vorstellen. Was ich ganz spannend finde, du hast im Laufe deiner Ausbildung ja auch auf einer gynäkologischen, ich weiß nicht, ob es eine Station war und ich weiß gar nicht, ob es ein Praktikum war oder wie auch immer, du hast dich ja dafür entschieden. Als du mir das im Vorgespräch gesagt hast, war ich so, what? Fand ich total ja. spannend. Magst du davon erzählen?
Ja, sehr gerne. Und zwar am Ende vom Medizinstudium kommt ja das praktische Jahr. Und da hat man 3 Tertiale, also immer 4 Monate. Und man muss innere Medizin machen, man muss Chirurgie machen und man hat ein Wahlfach. Und mich hat damals Gynäkologie eigentlich immer interessiert. Vielleicht auch, weil ich irgendwie betroffen war, habe ich vielleicht für das Fach irgendwie sensiblere Antennen entwickelt und wollte das dann auch machen. War dann in der Uniklinik, die natürlich ein sehr großes Spektrum auch anbietet. Also das ging dann von Krebserkrankungen über standardgynäkologische Operationen wie eine Eierstockzyste oder sowas, eben auch über Kinderwunschbehandlung und dann natürlich klassisch der Kreissaal. Und ja, je länger ich dann im Praktikum war, umso mehr habe ich eigentlich doch gemerkt, dass es mich auch belastet. Also ich musste mich viel öfter mit meinem Problem, sage ich jetzt mal, auseinandersetzen. Gerade so bei Geburten im Kreißsaal dabei sein, da die Mama überglücklich, der Papa überglücklich, das Baby gesund und munter.
Ja.
Das ist auch so schon ein sehr emotionaler Moment. Und wenn man dann aber immer so im Hinterkopf hat, ja, mein Freund kriegt das nicht von mir oder ich werde das nie haben. Und ja, also das war schon sehr emotionsgeladen und hat mich dann doch öfter auch mal belastet. Gab dann auch Geschichten, wo eben eine Geburt nicht gut ausgegangen ist oder eine Fehlgeburt war oder die Mama einen Krampfanfall bekommen hat unter Geburt. Und es war, wo die Oberärzte auch gesagt haben, normal passiert sowas irgendwie in 5 Jahren. Und ich habe das jetzt irgendwie geballt in 1,5 Kreißsaalwochen erlebt und mich hat es irgendwo auch geschockt. Damals war meine Schwester auch noch schwanger und ich habe richtig gemerkt, wie ich Angst hatte. Angst hatte, dass ihr irgendwie sowas passieren könnte, weil ja, ich habe dann so gedacht, gut, es wird mir halt erspart bleiben, wenn ich kein leibliches Kind habe. Also natürlich geht es in meisten Fällen gut aus, aber wenn dich so ein Schicksalsschlag trifft, dann hätte ich jetzt für mich nicht gewusst, wie gut ich mich davon erhole. Und irgendwie habe ich damit dann auch meinen Frieden gefunden, dass ich halt dieses Risiko auch nicht eingehen muss.
Ja. Ja, weil das vergisst man nämlich auch irgendwie, ne? Also total toll, vielen Dank, dass du das auch erzählst. Also das, was man halt oftmals auch verdrängt, ne? Also so ein gesundes Kind in den Händen zu halten, ist schon ein Wunder. Also ja, wenn man bedenkt, was alles passieren kann. Und ich meine, wir reden hier von einem westlichen Industrieland, wo wirklich auch wenig Frauen und Kinder Gott sei Dank sterben unter der Geburt, was ja zum Beispiel in Entwicklungsländern in Afrika nochmal eine ganz andere Geschichte ist tatsächlich. Und das, was da alles so passieren kann und so, ne? Also dass man wirklich dein gesundes Kind in den Händen hält, das ist schon ein großes Glück, muss man
auf jeden Fall. Ne? Ja. Genau, Kinderwunschbehandlung also, ja, hatten wir noch.
Ja, also das war ja, noch in der Uniklinik. Und genau, das stimmt.
Das war jetzt auch noch was, wo mich irgendwie so ein bisschen belastet hat, weil ich manchmal war ich, na, neidisch kann man eigentlich nicht sagen, aber da dachte ich mir, der Weg ist schwerer, aber es wäre theoretisch noch möglich. Und für mich gibt es eigentlich nur die Option Eizellspende, was in Deutschland zum Beispiel gar nicht erlaubt wäre. Ich konnte mich eigentlich sehr gut in die Frauen einfach hineinversetzen, wie sich das anfühlt, wenn man das realisiert, dass es nicht funktioniert. Und manchmal war ich aber auch so ein bisschen überrascht, wenn dann Ende 40-jährige Frauen kommen, so gefühlt zum ersten Mal ihre Hormone checken lassen und dann der Arzt sagt, sieht hormonell jetzt nicht mehr so toll aus, eher schon Wechseljahre und die dann völlig aufgelöst waren. Ich meine, klar verstehe ich das, sie hört es ja zum ersten Mal, aber wo ich so mich ein bisschen gewundert habe, wo das Verständnis halt irgendwie auch, also mit zum Beispiel 48 bin ich ja näher an den Wechseljahren oder bin vielleicht schon in den Wechseljahren. Manche Frauen sind früher in den Wechseljahren, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, dass sie jetzt erwartet hatte, dass das immer noch total einfach funktioniert. Ja.
Worauf führst du das zurück? Also auf ein Stück weit auch mangelnde Aufklärung, also Aufklärung im Sinne von, also ich hatte auch schon bei mir auf der Couch mal eine Frau sitzen, die war total baff, die war Anfang 40 und ich ihr gesagt habe, so okay, ab, glaub, ab 35 gilt man als spätgebärend und so weiter und so weiter. Da guckte mich auch mit großen Augen an und ich dachte so, okay, ist interessant, dass sie das nicht weiß oder nicht realisiert hat, ich weiß es nicht. Also was meinst du, woran liegt es auch ein Stück weit? Ist es Verdrängung auch?
Also ich weiß es nicht genau, weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht manche Frauen einfach auf ihren Beruf vielleicht konzentriert sind oder sich eine ganze Weile vielleicht noch nicht bereit für ein Kind fühlen. Und dann sind sie irgendwann vielleicht Mitte 30 und dann fehlt vielleicht gerade der passende Partner. Dann findet man vielleicht mit 40 jemanden und dann probiert man das und es klappt nicht. Und dann, ich glaube, viele denken einfach nicht so in die Zukunft so weit und haben vielleicht, ich weiß auch nicht, ob das wirklich... Ich meine, ich habe es in meinem Studium natürlich gelernt, aber ich weiß nicht, wie das jetzt bei anderen Frauen ist, ob die wirklich wissen, dass man ab 35 als Risikoschwangerschaft gilt, dass da besondere Anforderungen sind. Also im Kreislauf steht immer dabei, Risikoschwangerschaft. Ja? Und 35, denkt man sich heutzutage, es ist doch eine junge Frau.
Normales Alter sozusagen.
Genau,
ne?
Genau. Ja, ja. Und, ich glaube, viele haben da vielleicht es nicht so mitgegeben bekommen, vielleicht vom Frauenarzt nie drüber geredet oder so, vielleicht auch nie nachgefragt oder nachgelesen, weil es vielleicht einfach nicht präsent war, dass sie jetzt Kinderwunsch haben oder sich vielleicht für später so vorsorgend schon mal informieren. Ich glaube, das ist einfach von Frau zu Frau verschieden, wie man sich damit beschäftigt.
Ja, ja, das ist wahrscheinlich eine ganze Reihe von Faktoren auch, ne? muss man einfach ja auch sagen. Du hast es gerade selbst angesprochen, Eizellenspende würde ja in Betracht kommen. Ne? Das heißt, ich bin ja keine Medizinerin, also das heißt, du könntest schon ein Kind austragen.
Genau, also im Endeffekt funktioniert bei mir nur nicht, dass eine Eizelle reift, weil keine mehr da sind, beziehungsweise es gibt schon noch Eizellen im Eierstock, aber eben durch die fehlende Hormonproduktion hat sich das alles so eingestellt, dass die eben auch nicht mehr reifen können. Also das kann schon sein, dass da verirrt vielleicht noch eine Eizelle rumliegt oder dass vielleicht irgendwann mal sich eine Eizelle irgendwie doch noch ihren Weg bahnen könnte. Aber wie hat meine Ärztin das ausgedrückt? Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 99,99999% dass so eine verirrte Eizelle vielleicht doch noch ihren Weg findet. Mhm. Von dem her könnte man von einer anderen Frau, die eine Eizelle gespendet hat, die quasi künstlich befruchten lassen mit dem Sperma von meinem Partner. Und dann könnte ich die wie bei einer normalen künstlichen Befruchtung in meine Gebärmutter einsetzen lassen.
Was fühlst du? Also jetzt nicht als Ärztin, sondern als Frau?
Also ich muss zugeben, so ganz spontan, als sie mir das so vorgeschlagen hatte, war in mir so, nee. Das will ich auf keinen Fall. Das war für mich irgendwie so, wo ich dachte, nee, irgendwie hat sich das nicht einfach nicht richtig angefühlt. Ich hatte das dann mit meinem Freund auch besprochen und der hat mich dann mit großen Augen angeschaut und hat gemeint, auch wenn du das Kind austrägst, ja, ich würde dich dann als Mutter sehen, aber das ist doch total komisch, wenn das Kind meine Merkmale vielleicht hat, vielleicht meine Haare, meine Augen und alles andere kommt irgendwie von einer anderen Frau und man weiß es ja irgendwie auch und da hatte er dann Sorgen, dass da vielleicht was zwischen uns stehen könnte, so dass wir uns dann gemeinsam einfach dagegen entschieden haben.
Ja, gut auch, dass ihr euch da einig seid, wundervoll.
Ja.
Gott sei Dank.
Ne? Ja, Gott sei Dank.
Gott sei Dank, auf jeden Fall. Du hattest, glaube ich, von einer Studie erzählt. War das eine japanische Studie? Kannst du dich erinnern im Vorgespräch?
Genau. Da hatte mich die Frauenärztin darauf hingewiesen, dass es eben, ich glaube 2013 war das, ich habe das mal nachgeschaut, Dr. Kawamura hieß der wohl. Das war wohl ein japanisches Forscherteam. Die haben untersucht, ob man, wenn man Eierstockgewebe einer Frau entnimmt, das muss man über eine Bauchspiegelung machen, also so eine kleine laparoskopische OP, wo man so eine Kamera in den Bauch kriegt und so zwei kleine Schnitte für die Arbeitsinstrumente. Und dann wird Eierstockgewebe entfernt. Dann wurde das unter Mikroskop angeschaut, ob da noch so Eizellen oder diese Follikel, in denen die Eizellen dann reifen können, ob die noch vorhanden sind. Und wenn ja, dann hat man ein Enzym, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es genau war, dazugegeben, das irgendwie das wieder aktivieren sollte, dass es wieder anläuft. Und dann hat man dieses aktivierte Eierstockgewebe über die gleiche OP dann wieder zurück in die Frau gepflanzt und hat dann beobachtet, was sich da tut. Und da war wohl auch bei manchen Frauen, dass sie wieder einen Zyklus bekommen haben, das auch eine Eizelle. Okay. Ich glaube, ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, es war auch so, dass Schwangerschaften eingetreten sind, aber ich weiß nicht, ob die sich gehalten hatten. Aber es war auf jeden Fall so, dass eben schon wieder so ein Zyklus ein bisschen zurückkam. Der war nicht immer regelmäßig, aber da gab es schon Hinweise, dass das eventuell funktionieren könnte. Und ich glaube, jetzt in Folge haben da auch einige andere Forschungsgruppen sich mit beschäftigt. Habe ich jetzt aber nicht weiter verfolgt, weil ich dann irgendwie, dachte ich dann auch so, zwei OPs, nur um das zu probieren. Dann kriegt man vielleicht einen Zyklus. Wenn man Pech hat, ist der total unregelmäßig. Dann kann man gar nichts mehr abschätzen. Und irgendwie habe ich dann so gedacht, dieses ganze, Hokuspokus will ich es jetzt nicht nennen, aber irgendwie habe ich dann gedacht, also man kann ja, wenn man wirklich ein Kind möchte, dann auch adoptieren. Und es gibt so viele Kinder auf der Welt, die keine Eltern haben. Und ich könnte mir das wirklich vorstellen, auch ein älteres Kind zu adoptieren, das vielleicht schlechtere Chancen hat, adoptiert zu werden. Und genau, ja.
Wow, toll. Thema, also die Richtung, für die du dich entschieden hast, ist ja eine ganz andere als das, was du eigentlich im Kopf hattest. Das finde ich noch ganz spannend, weil das auch sozusagen dein berufliches Leben schon auch nochmal in eine andere Richtung gebracht hat, diese Diagnose, ne?
Genau, also es war, nachdem ich dann eben im PJ gemerkt habe, dass irgendwie Gynäkologie wahrscheinlich doch nicht so das Fach sein wird, mit dem ich mich jetzt mein Leben lang beschäftigen will, weil ich eben gemerkt habe, dass es mich doch beeinflusst und nicht nur positiv beeinflusst, habe ich dann gedacht, okay, ich werde vielleicht Hausärztin, mache irgendwelche Zusätze wie Psychosomatik oder so und war dann aber im praktischen Jahr selber so auf den internistischen Stationen irgendwie so ein bisschen unglücklich. Also es hat sich, wo ich so gedacht habe, das will ich aber irgendwie jetzt auch nicht mein Leben lang machen. Und dann kam ich zur Chirurgie, also allgemein und Viszeralchirurgie, also sowas wie Gallenblasen, Magen, Darm und den ganzen Geschichtchen. Und da bin ich dann irgendwie aufgeblüht. Also das hat mir so viel Spaß gemacht und ich war so interessiert. Und ich meine, ich hatte ein tolles Krankenhaus, die waren alle sehr nett und wollten mir viel beibringen. Es hat natürlich auch reingespielt. Und ich dachte dann immer so, mich hat das früher schon interessiert und da hatte ich das aber eher so abgelehnt, weil hat man wenig Zeit für Familie, man hat halt Not-OPs, Bereitschaftsdienste, man kann es doch eher nur im Krankenhaus machen, wenn man operieren möchte. Man kann sich schon niederlassen und kleinere Sachen vielleicht machen, aber wenn man dann Chirurg wird, dann hat man ja irgendwie auch Lust auf so die großen OPs, die dann so packen einen dann und dann muss man halt doch irgendwie zwangsläufig im Krankenhaus bleiben. Und das konnte ich mir dann irgendwie nicht vorstellen, wenn ich eine Familie hätte mit Kindern. Und dann dachte ich irgendwie so, vielleicht hat sich da ja alles irgendwie zusammengetan, damit ich jetzt einfach sage, hey, eigentlich hält mich privat nichts auf. Mein Freund steht da total dahinter und jetzt möchte ich es einfach probieren und die Facharztausbildung machen.
Sehr großartig. Ganz spannend, ne? Ich bin ja auch ein Beispiel dafür, ne? Dass es mich beruflich auch nochmal in eine ganz andere Richtung verschlagen hat, sozusagen, ne? Diese Diagnose, ne? Wahnsinn, sehr, sehr cool. Und sag mal, die Hormone, die du jetzt nimmst, wie lange wirst du die nehmen, bis du dann sozusagen in einem Alter bist, also in einem normalen Alter, in Anführungsstrichen, wo du dann sowieso in die Menopause kommen würdest? Wie läuft das?
Ja, also meine Frauenärztin hatte das eben so mit mir besprochen. Sie hat auch gemeint, wenn ich sie gar nicht nehmen möchte, versteht sie das. Aber es hätte jetzt in meinem jungen Alter halt einfach zu viele Nachteile. Weil nach der Menopause eben für die Frauen aufgrund von dem Östrogenmangel dann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose, das steigt alles an. Und da hat sie gemeint, da bin ich mit 21 einfach noch zu jung. Sie muss mir das sozusagen so empfehlen, weil sie das mit ihrem Gewissen anders nicht vereinbaren kann, wenn sie mir dann nicht die klare Empfehlung gibt.
Ja.
Und ich habe dann halt auch gedacht, im Endeffekt bleibe ich auf einem physiologischen Level, was man in meinem Alter haben sollte. Ich belaste mich jetzt nicht mit einer extrem hohen Dosis wie bei der Antibabypille. Das habe ich ihr auch gleich gesagt, dass ich das eben nicht möchte, weil ich auch die Periode nicht bekommen möchte.
Ja.
Und so war jetzt der Plan, dass ich das bis 45, 50, vielleicht nehme ich es auch ein bisschen länger, ich muss mal schauen, wie motiviert ich
bin. Ja, glaube ich, dich durch Menopause zu quälen. Ne?
Genau, aber im Endeffekt, und das war eben meine Sorge, bevor ich die Hormone genommen habe, weil man ja immer gehört hat, es erhöht das Risiko für Brustkrebs, wenn man Hormone nach der Menopause nimmt. Und das hängt aber dann damit zusammen, dass eine Frau, wenn sie zum Beispiel mit 50 in die Menopause kommt und nimmt dann 10 Jahre Hormone, dann hat sie einfach 10 Jahre länger einen Östrogeneinfluss, was diesen Krebs eventuell halt das Krebsrisiko erhöhen könnte. In meinem Fall jetzt bin ich ja noch in dem Zeitrahmen, wo es überhaupt normal für meinen Körper wäre, die Östrogene zu haben.
Interessant, okay.
Genau, weil ich natürlich dann besorgt war, ich will ja nichts nehmen, was mein Risiko erhöht. Und da hatte sie sich dann eben auch die Zeit genommen, mir das zu erklären. Und deswegen passt das jetzt für mich so, wie wir es gerade machen. Genau, ich nehme Vitamin D noch dazu. Wegen der Knochendichte und lass die so alle 1 bis 2 Jahre mal messen und da passt im Moment alles. Genau.
Ja, super. Wahnsinn. Was würdest du sagen, wie geht's dir heute?
Also so im Großen und Ganzen habe ich meinen Frieden damit geschlossen. Es gibt trotzdem Tage, an denen man mal ein bisschen trauriger wird. Also manchmal gehe ich spazieren und sehe eine große Familie und denke mir, oh, Gott sei Dank nicht. Und am anderen Tag denke ich, irgendwie ist das schon süß. Oder wenn jetzt mein kleiner Neffe, der fängt jetzt an, Mama zu sagen, da kommt man auch manchmal so, das wird halt zu mir kein Kind sagen. Ich werde die Entwicklung von einem eigenen leiblichen Kind nicht sehen, aber dann denke ich mir wieder, ich kann an der Entwicklung von meinem Neffen teilhaben. Ich werde da auch Ich sehe den fast täglich und von dem her.
Wow, das ist natürlich toll.
Ja, also meine Schwester wohnt 10 Minuten entfernt in der gleichen Stadt. Die ist dankbarerweise auch nach Graz mit umgezogen zu ihrem Freund.
Super.
Und jetzt sind wir beide hier, genau.
Ja, schön, großartig. Ja, dir bleiben sozusagen die letzten Worte. Magst du den Frauen oder Menschen da draußen, Frauen oder Männer, noch irgendwas mitgeben?
Ich weiß jetzt ja nicht, wie viele sich mit meiner Situation dann so überhaupt identifizieren können, aber ich glaube, was man so allgemein auf die anderen Situationen auch anwenden kann, dass man gut kommuniziert, dass man, ich meine, in der starken Trauerphase mit Sicherheit schwierig, aber dass man vielleicht auch da doch ehrlich kommuniziert und sagt, jetzt gerade kann ich dies und jenes nicht, bitte respektieren oder dies und jenes würde mich freuen, wenn man so mit mir umgeht oder ich möchte weiterhin irgendwo eingeladen werden, wo viele Kinder sind. Wenn man da klar kommuniziert, glaube ich, kann man das für die umgebenden Menschen halt auch leichter machen, weil viele Menschen meinen das gar nicht unbedingt böse, sondern wissen es halt nicht besser, wie sie mit einem umgehen sollen. Und dann kann ich jedem nur ans Herz legen, sich zu fragen, welche Vorteile, und es gibt auch Vorteile, wenn man ohne Kind lebt, das wollen vielleicht viele am Anfang nicht hören, aber für mich gibt es die und ich glaube, dass jeder in seinem Leben irgendwas findet, was ohne Kinder vielleicht leichter zu erreichen wäre, sei es irgendeine besondere Reise oder so in meinem Fall jetzt die Fachrichtung von. Ich glaube, man kann da doch, wenn man sich drauf einlässt, Vorteile finden. Und das sind auch ganz bestimmt diese Vorteile, die es mir leichter machen, damit umzugehen. Genau, ja.
Ich danke dir ganz herzlich, nicht nur für die letzten inspirierenden Worte, sondern dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Unfassbar toll, wie du auch damit umgehst. Und auch das Beste draus machst, draus machen willst, weil das zeigt mal wieder, dass es natürlich auch eine Entscheidung ist. Es ist auch eine persönliche Entscheidung, aus so einer Situation dann für sich was Gutes noch zu machen, soweit das natürlich möglich ist. Ne?
Genau.
Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Und alles, alles Gute mit dem Start der Facharztausbildung auf jeden Fall.
Ja, danke schön. Und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und hoffe, dass sich die ein oder andere oder auch vielleicht Männer, die zugehört haben, was daraus mitnehmen konnten. Ja,
bin ich mir ganz, ganz sicher.
Was helfen konnte vielleicht.
Ganz sicher. Und wenn es nur in Anführungsstrichen das ist, dass, keine Ahnung, wenn man in der Umgebung jemanden, eine Frau sieht, ne, die sich immer Zeit lässt mit dem Kinderkriegen oder so, ne, dass man. Also es ist schwierig, das zu sagen irgendwie auch, ne, weil es auch ein bisschen übergriffig ist, aber je mehr Frauen wissen so, hey, ab 35 ist es schon eine Risikoschwangerschaft, umso besser.
Genau, also eigentlich schon, dass man vielleicht sich doch früher Gedanken mal darüber macht, nicht weil es jetzt aktiv gleich passieren soll, aber dass man sich einfach mal auch vielleicht mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt informiert, ob er vielleicht seine Meinung, ob er einen Check machen möchte.
Ja, stimmt, so einen Mondcheck, ne? Macht man ja. Also ich habe ich, glaube ich, also habe ich mal gemacht, als es dann bei mir soweit war. Ne? Da war ich auch 36, 37, habe ich vorher nie gemacht.
Genau, ja. Also ich glaube, man kann da schon einfach offen rangehen, nicht zu viel Angst davor haben. Und wenn man es versucht, positiv bleiben, weil das habe ich auch gemerkt in der Kinderwunschbehandlung, das ist gerade bei denen irgendwie. Ich weiß nicht, ob es da öfter klappt oder einfacher, aber ich glaube, es hilft immer, wenn man versucht, trotzdem entspannt zu sein und positiv zu sein, auch wenn es eben eine wirklich schwierige Phase im Leben und eine Entscheidung natürlich auch bedeutet.
Ja, ja. Aber das finde ich auch nochmal interessant, dass du das sagst. Das glaube ich nämlich auch, dass der Kopf schon auch nochmal mitspielt, sozusagen, oder auch ein Wörtchen mitzureden hat, sozusagen.
Ja, also ich
man
möchte
vielleicht auch besser durchkommt durch die
durch
diese Behandlung, ne? Wenn man versucht, positiv zu bleiben. Ne?
Ja, also ich meine, es gibt sicherlich Fälle, wo das extrem schwer fällt. Da stehen ja extrem lange Leidensgeschichten oftmals dahinter. Aber vielleicht, wenn man es trotzdem versucht, kann ich mir schon vorstellen, dass man einfach besser durch diese Phase kommt.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Fabienne.
Ja, danke auch.
Tschüss.
Tschüss.
Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne.